Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast
Vatikangeflüster,
auch für Atheisten. Donnerstag, 23. April 2026.
Hallo Andreas, nach Rom.
Hallo Heike.
Du, sag mal, in dieser Sendewoche, ne, in der Woche, in der dieser Podcast erscheint, 21. April liegt in dieser Woche, das ist ja genau der Tag, wo vor einem Jahr Papst Franziskus gestorben ist. So dein Papst, sag ich mal, irgendwie. So gefühlt für mich. Ist das falsch oder würdest du sagen, das ist mein Papst? Oder sind alle deine Päpste?
Ach, ich habe jetzt ja 4 Päpste sozusagen auf der Waffel, aber das war definitiv ein ganz wichtiger Papst. Und ich habe auch gedacht, ja klar, ich kann mich an diesen Ostermontag sehr genau erinnern und auch an diesen tragischen Tod. Das war schon, ja, das ist mir schon nahe gegangen. Aber ich glaube, ich erzähle dir jetzt erstmal, wie ich überhaupt mich an den Rand gemacht
habe. Ja, das wollte ich dich nämlich jetzt auch genau fragen. Also sozusagen dein erster Eindruck von ihm, wann ist dieser Mann dir überhaupt zum ersten Mal aufgefallen, als der schon Papst wurde gerade? Oder hattest du den vorher schon auf dem Zettel, weil du dich da ja überall immer rumtreibst in diesen ganzen katholischen Kreisen? Oder wie ging das los mit dir und Papst Franziskus? Wie heißt der nochmal richtig?
Also Jorge Mario Bergoglio, Erzbischof von Buenos Aires.
Ah, okay. Wann hast du diesen Mann zum ersten Mal auf deinem Radar gehabt?
Also ich habe ihn kennengelernt während der sogenannten Synoden. Also es gibt so Versammlungen von Kardinälen, Erzbischöfen, die kommen immer mal nach Rom. Und da war er auch dabei. Und dann geht man als Journalist immer in so ein Treffen. Also da sitzen dann immer mehrere Kardinäle und die erzählen ungefähr was. Und diese Sachen sind von einer gähnenden Langeweile. Und deswegen dahin zu gehen, ist irgendwie echt eine absolute Strafe, weil die bereden da Dinge und dann wollen sie nicht richtig darüber reden. Und also ich habe diese Synodentreffen immer ganz schrecklich gefunden.
Okay. In welchem Jahr war das dann, als du den da zum ersten Mal gesehen hast?
Das muss so, ich schätze mal so, das allererste Synodentreffen, an das ich mich erinnern kann, das muss so 2007 oder so, 2008 gewesen sein. Vielleicht 2006, so in dieser Zeit.
Okay.
Und ich kann mich daran erinnern, dass ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ob als ich ihn kennengelernt habe, der einfach nur einen schlechten Tag hatte. Weil dieser Erzbischof auf Buenos Aires war also so extrem grüblerisch, extrem schweigsam, machte so eine Miene, dass man dachte, mein Gott, wie schlecht ist der denn drauf? Also man mochte den definitiv nicht ansprechen. Wenn man ihn ansprach, dann kam so, sagen wir so, Dinge bei raus, die man nicht wirklich hören wollte. Also er zweifelte also ganz offensichtlich nicht nur an sich und an der Kirche, sondern war jemand, weiß ich nicht, ob du auch so jemanden kennst, der eigentlich die ganze Zeit nur darüber sprach, wie viele Probleme es auf dieser Welt gibt.
Oh, das war so anstrengend,
nicht, ja. Ja, genau. Das war so nicht so jemand, mit dem man sagte, komm, wir gehen mal einen Kaffee trinken. Erzähl doch mal, wie ist es eigentlich in Lateinamerika? Sondern der war also wirklich sehr in sich gekehrt. Und dann habe ich ihn zum zweiten Mal gesehen in Lateinamerika. Da war ich mit Josef Ratzinger, der war Papst Benedikt XVI., in einem großen Wallfahrtsort in Brasilien. Aparecida heißt er. Da ist also eine Mutter Gottes erschienen. Und das ist ein wirklich sehr großer Wallfahrtsort. Und da war eine Konferenz der Lateinamerika-Bischöfe. Und da war er auch dabei. Und das war schon interessanter, weil die lateinamerikanischen Bischöfe ziemlich auf dem Kriegspfad waren damals. Die hatten den Eindruck, dass Rom sie also doch deutlich gängeln möchte. Es ging darum, wer entscheidet in Lateinamerika eigentlich? Und Josef Ratzinger war der Meinung, dass die in Lateinamerika viel zu viel entscheiden und dass viel mehr von Rom aus entschieden werden müsste. Und die lateinamerikanischen Bischöfe waren sauer, weil die gesagt haben, wieso mischt sich Rom in Lateinamerika ein? Die haben doch keine Ahnung, wie das hier läuft. Das war ganz interessant, aber auch da war er eher so, soll ich sagen, jemand, dem man auch eher aus dem Weg ging, weil man dachte, oh Gott, da ist wieder dieser total deprimierte argentinische Erzbischof.
Also das, also er hatte nicht diese Ausstrahlung, diese Vibes, diese Fröhlichkeit,
überhaupt kein bisschen. Und ich weiß noch, dass ich dachte, tu dem Mann nicht Unrecht. Die beiden Male, wo du den jetzt persönlich erlebt hast, hatte der vielleicht einfach einen schlechten Tag. Ich meine, du weißt doch, wie das ist. Wir haben alle irgendwann mal einen schlechten Tag und dann denken die Leute gleich, der Englisch, was ist das denn für ein depressiver Typ?
Naja, also deswegen habe ich dir jetzt nicht so. Hast du auch mal einen schlechten Tag? Das würde ich jetzt, wie ist denn, wenn du einen schlechten Tag hast? Das wüsste ich jetzt mal gerne.
Also ich habe immer wieder mal einen schlechten Tag. Also neulich haben sie mein Auto abgeschleppt, da hatte ich einen total schlechten Tag.
Redest du denn ganz laut oder redest du dann gar nicht mehr?
Dann rede ich gar nicht mehr. Wenn ich deprimiert bin, dann bin ich still. Dann, meine Frau sagt zu mir auch immer, wenn sie besorgt ist, dann sagt sie nicht, was quatschst du die ganze Zeit, sondern du hast jetzt schon seit 16 Sekunden nichts mehr gesagt. Irgendwas stimmt mit dir nicht.
Wir müssen einen Arzt rufen.
Genau.
Sehr schön. Okay, also dieser gute Mann hatte vielleicht einfach schlecht geschlafen oder der Kaffee
Genau, und dann habe ich gedacht, tut dem nicht Unrecht, also nur weil du den zweimal in Situationen erlebt hast, in denen er. Und dann habe ich einen Synodensekretär gefragt, der also oft mit ihm zusammen war. Mhm. Und habe dann gesagt, sag mal, also unter der Hand, das ist ein Deutscher gewesen, habe dann gesagt, sag mal unter der Hand, wie wirkt denn dieser Erzbischof von Buenos Aires auf dich? Und dann sagt er, der ist total komisch. Also der sagt gar nichts, der ist total schweigsam, der ist ein solcher Eigenbrödler. Und dann dachte ich, also dieser Eindruck, den du selber hattest, ist offenbar doch nicht so falsch. Mhm. Das war's eigentlich. Mehr Kontakte hatte ich nicht mit ihm. Und dann hatte ich, ja, was soll ich das sagen, Glück oder Pech? Also erstmal war es Pech oder auch Glück. Ich kann es nicht, ich weiß es nicht mehr genau. Das war einige Jahre später. Es gibt im Vatikan, in der Fotoabteilung des Vatikans, zwei große Ablagefächer. Also mittlerweile sind das zwei große Computer. Früher waren das, ich bin ein alter Mann, noch ganz schlichte Kisten. Also eine linke Kiste und eine rechte Kiste.
Ja.
Und in die eine Kiste kamen alle privaten Fotos für den Papst, die sah man nie. Also Papst mit seinem Bruder, Papst beim, was weiß ich, Mittagessen, Papst im Urlaub, Papst, was weiß ich. Das waren Bilder, die bekam man als Journalist nie zu sehen. Mhm. Die waren vom päpstlichen Fotografen nur für den Papst. Und dann gab es die offiziellen Bilder. Offizielle Bilder heißt, Bischof aus, was weiß ich, Trier gibt Papst die Hand. Kannst du dir natürlich angucken. Papst weit
steigt aus Flugzeug. So.
Genau. Ja. Papst weit Feuerwache ein, was weiß ich. Das alles waren Bilder, die kannst du dir also angucken. Mhm. Und an dem Tag bin ich wie damals häufig, also nicht gerade täglich, aber sehr oft, würde man sagen fast täglich, in dieses Fotostudio gegangen. Das ist auch, ich gehe da immer sehr gerne hin. Also du gehst durch die Porta Sant'Anna, das ist der Grenzübergang. Mhm. Und dann darfst du nicht, die Gendarmen lassen dich nicht weiter rein in den Vatikan, sondern du musst nach rechts. Dann gehst du rechts an dem sogenannten Elemosinier. Das war ja, über den haben wir ja neulich gesprochen. Konrad Krajewski hat da sehr lange gewohnt. Ja. Mhm. Dann gehst du am Vatikanischen Fernsehen vorbei, an der Redaktion von Radio Vatikan und auch vom Osservatore Romano. Also da ist die Tageszeitung. Und dahinter ist dieses Fotostudio. Und ich gehe da gerne hin, weil die Kolleginnen, die dort arbeiten, kenne ich schon sehr lange. Viele von denen sind Polinnen, also die sind mit Johannes Paul II. Gekommen. Und wenn ich da reinkomme, das ist in Italien, du weißt, wer das ist, das ist immer diese herzliche Sache.
Ciao,
sobald ich da den Kopf reindrehe, sage ich, ja, was machst du denn? Erzähl mal. Das ist ja, also das ist ja in Italien ganz normal. Also du brauchst dann erstmal so eine halbe Stunde, bis du alles abgearbeitet hast, wie es dir geht und was du zu Hause machst, was dein Hund macht und wohin du in die Ferien wärst, was die Kinder machen. So der ganz normale, das dauert ewig in Italien.
Super.
Und das ist auch nicht so katholisch, wie man sich das vorstellt. Also das ist jetzt nicht so, dass du da reinkommst und die singen Halleluja, sondern da gibt's schon den einen oder anderen Fotografenkollegen, der sagt, na, hast wieder deine Frau betrogen? Also das ist jetzt nicht so, das ist jetzt wirklich nett, ich gehe da gerne hin, egal. Auf jeden Fall, ich komme da rein, mache meinen ganz normalen Job, also ruf mir die Fotos auf, Papst, offiziell, wie immer, alles Mögliche, Papst Auto, Papst Generalaudienz. Und in diesen Fotos sind auf einmal Fotos, die waren der Hammer.
What?
Der absolute Hammer, weil dort stand Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI. In einer niegelnagelneuen Küche.
Aha.
Super Kühlschränke, super Herd, alles ganz toll und hatte ein Champagnerglas in der Hand.
Oh,
statt eine Hostie.
Wunderbar.
Ich dachte,
was ist das für eine Küchenparty?
Ist genau. Siehst du, du hast gerade genau den richtigen Begriff schon gefasst. Ich habe auch gesagt, Küchenparty mit Ratzinger. Und dann habe ich, Gott sei Dank, sonst säße ich heute nicht mehr hier, ganz offiziell die Bilderrechte gekauft. Das war auch gar nicht teuer. Bin dann also ganz normal zu meinen Freundinnen und habe gesagt, ich brauche diese Bilder. Haben die gesagt, ja, kein Problem. Die liegen ja in der Kiste offiziell, also öffentlich kannst du haben. Das waren relativ viele. Ich glaube, es waren so 20 oder 30 Bilder.
Waren Ratzinger. Alle Leute drauf oder nur?
Ja, ja, ja. Jede Menge so. Leute, die feierten da mit Ratzinger in dieser Küche. Mhm. Also es gab Häppchen und Champagner und diese Wahnsinnsküchengeräte. Also ich habe zu dem Zeitpunkt damals, bin ich auch kurz vorher umgezogen und war ganz neidisch, weil diese, es gab also, weiß nicht, ob du die kennst, hast ja auch sicher viele Kühlschränke oder einen Kühlschrank zu Hause.
Einer reicht schon, ja.
Einer reicht dir. Und es gibt also der schickste Kühlschrank der Welt, heißt Sub-Zero. Das ist so eine Sonderanfertigung und die haben unter anderem also eine Glasfläche. Da kannst du also in deinen beleuchteten Kühlschrank reingucken.
Da sehe ich immer das Chaos.
Das hat meine Frau damals auch gesagt, das will ich überhaupt nicht. Nee. Also ich will da gar nicht die aufgeschnittene Salami. Und die
gammeligen Radieschen.
Die gammeligen Radieschen, das will ich überhaupt nicht sehen. Nein. Aber wie gesagt, also die sehen aber ganz toll aus. Okay. Und
ja, wenn da nur Champagner drin ist, sieht das gut aus. Das verstehe ich, ja.
Genau, und dann waren da noch andere tolle Küchensachen. Und die ganze Küche war ganz toll und das war alles super. Und dann habe ich meiner damaligen Redaktion diese Fotos überspielt und die waren begeistert.
Na klar, das ist die Story.
Das ist ja geil. Ratzingers Küchenparty im Vatikan. Endlich mal, also nicht Ratzinger mit Hostie. Ratzinger betet auf dem Hauptaltar, sondern Ratzinger trinkt Champagner.
Und dann ganz kurz, sollte das seine eigene Küche darstellen oder war er irgendwo eingeladen?
Konntest ich hatte du keine Ahnung.
Dann entnehmen? Nee. Und
keine
standen
Ahnung.
Da jetzt nur Priester drumrum und Nonnen?
Nein,
oder
da standen
auch
viele Leute, da standen ganz viele weltliche Leute rum. Okay. Und ich konnte den Bildern entnehmen, ich kannte ja das päpstliche Apartment, das in seiner Küche ist. Also das konnte ich schon sehen. Ich war ein einziges Mal in dieser Küche gewesen, als Johannes Paul II. Noch lebte. Und was damals völlig anders war, als alle Menschen, die ich kenne, immer denken. Also die denken immer Papst, Küche, Teller, Tassen, Löffel, alles ganz schick. Also das war völlig anders. Wojtyla hatte diese Küche nicht renovieren lassen, sondern das war ein gigantischer Gasherd noch aus der Zeit von Pius dem XII. Und man dachte die ganze Zeit, das Ding, das fliegt irgendwann in die Luft, weil das war so alt und abgenutzt, dass man dachte, ach du lieber Gott, wenn hier einer Tee heiß macht, dann fliegt denn das irgendwann das ganze päpstliche Apartment in die Luft.
Aber sag mal, hatte nicht Benedikt auch eigenes Geschirr entwerfen lassen? Ich habe ja zur Vorbereitung unseres Podcasts mal irgendwann die Sendung mit der Maus über den Vatikan oder über den Papst geguckt, weil so auf dem Niveau befand ich mich ungefähr. Und da habe ich irgendwie, meine ich, in Erinnerung zu haben, dass so Porzellan gab, so extra für ihn, so mit Monogramm oder irgendwas.
Das kann sein, dass ihm das irgendjemand mal geschenkt hat.
Okay, das kann sein.
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, als ich damals in diese Küche kam, war ich von drei Sachen also schwer beeindruckt. Erstens von diesem riesigen, uralten Gasherd. Und man dachte, der muss da seit 40 Jahren, stand der da mindestens, eher seit 50. der war wirklich also echt am Ende. Also so, du allein schon, weißt du, du hast ja so Drehdinger, wo du das Gas auf und zu drehst. Die waren schon mittlerweile mit Tesa geflickt und so.
Tesa ist auch gut beim Gasherd, ja. Schön.
Genau. Und in den Schränken waren also völlig abgenutzte Tischdecken. Die waren so runter, dass man dachte, also verschlissen. Und man dachte, um Gottes Willen, irgendwie, da braucht man dringend neue Tischwäsche. Das betraf auch die Tassen, die Gläser und die Teller. Aber es war alles angemackt. Immer mit der Hand gewaschen, weil es gab keine Spülmaschine. Die Nonnen haben das alles mit der Hand gespült. Und überall waren also kleine Splitter rausgebrochen. Und man dachte, meine Fresse. Also das hatte ich mir... Ich hatte so Leute, die noch nie beim Papst gewesen waren, die beschrieben dann immer so ganz festliche, gigantische Abendessen mit also Gold und Silber und das war alles total anders. Also es war so Jugendherbergsniveau eher.
Mit so ein bisschen 70er-Jahre-Charme noch, so bunten Fliesen und
50er,
so komischen, eher 50er noch.
50er-Jahre, ja. Es war so, du hattest das Gefühl, der Zweite Weltkrieg, die haben gerade hier noch das Ende des Zweiten Weltkriegs gefeiert, also so... Ja, das war wirklich ideal.
Und dann steht der in so einer Wahnsinns, keine Ahnung, Wahnsinnsküche oder wie diese Küchen heißen.
Genau. Ja. Und ich kann mich daran erinnern, die Kaffeemaschine war von so einem deutschen Nobelhersteller. Fällt mir gleich wieder ein, wie die hieß. Auf jeden Fall. Die Geschichte erscheint und ich bin zu Hause, das Telefon klingelt und mir gefriert das Blut in den Adern, weil am anderen Ende ist das die Gendarmerie, also die Polizei des Vatikans und sagt also, sie müssen heute in den Vatikan kommen. Ich hatte an dem Tag gar keine Zeit, habe gesagt, also das geht nicht. Dann haben sie gesagt, das geht, weil wenn sie heute nicht kommen...
Dann holen wir dich.
Dann kommen sie überhaupt nicht mehr. Und dann dachte ich, okay, das ist jetzt so eine recht existenzbedrohende Geschichte. Hm. Und dann kam etwas, das ist für alle sehr, sehr besorgniserregend, weil sie fragt nach meinem Kennzeichen. Mhm. Du darfst mit dem Auto nicht in den Vatikan, es geht nicht. Das hat den ganz einfachen Grund, der Staat ist so klein, wenn sie die Leute, die dort zu Besuch kommen, alle mit dem Auto reinfahren lassen würden, dann wäre das ein einziger gigantischer Parkplatz.
Ja, deswegen, und du musst ja auch immer Sicherheitsvorgänge, also musst ja eigentlich gucken, dass keine Bombe drin ist, was weiß ich. Ne?
Also genau, das ist ja, deswegen, also wenn du eingeladen wirst, wenn dich ein Bischof, ein Kardinal, wer auch immer anruft und sagt, ach Andreas, wie geht's dir denn, komm doch mal wieder vorbei, dann kriegst du sowas wie einen Passierschein, also dann kannst du da reingehen, aber dass du mit dem Auto vorfährst, das gibt es nicht. Also das sagen die, erklären die auch, das ist auch völlig nachvollziehbar, weil du sagst, also verstehe ich. Und wozu auch? Also ich würde sowieso nicht mit dem Auto fahren, weil bis zum Vatikan sind es 20 Minuten, da kann ich mit dem Bus fahren. Also egal. Mhm. An dem Tag sagte der Gendarm, sagen Sie mir bitte Ihr Kennzeichen und wir sagen Ihnen Ihren Parkplatz. Und das war eine extrem, extrem schlechte Nachricht.
Aha,
weil das bedeutete,
ja,
wenn Sie dich mit dem Auto reinfahren lassen, dann bedeutet das, Sie haben ein wirklich sehr wichtiges Gespräch vor sich. Und mir war vollkommen klar, das wird ein sehr, sehr unangenehmes Gespräch.
Okay, und hattest du gleich den Bezug zu dem Artikel oder hast gedacht?
Nein, ich hatte keine Ahnung, worum es sich dreht. Das Einzige, wo ich keinen Zweifel hatte, jetzt gibt's auf den Kopf. Also das war mir völlig klar. Da gab es nicht den geringsten Zweifel, schon dieses Gespräch, dass als ich dann sagte, nee, es tut mir leid, ich kann heute nicht, und sie dann sagte, sie können heute, weil sonst kommen sie überhaupt nicht mehr. Da dachte ich, okay.
Okay. Dann bist du dahin.
Sagte der Gendarme zu mir noch, übrigens, bringen Sie doch bitte Ihren Fotografen mit. Ich habe zu dem Zeitpunkt immer mit dem gleichen Fotografen gearbeitet. Ist ein Freund von mir, ist heute noch ein Freund von mir. Also wir haben Jahrzehnte zusammengearbeitet. So immer der gleiche. Ricardo, und der soll mitkommen. Und da dachte ich, wieso soll Ricardo mitkommen? Was hat der damit zu tun? Auf jeden Fall habe ich Ricardo angerufen und habe gesagt, Ricardo,
wir haben ein Problem.
Wir müssen in den Vatikan. Und dann sagte der, ja, macht nichts, ich komme mit der Mofa. Und habe gesagt, nein, wir fahren mit dem Auto. Und dann wusste der auch sofort Bescheid und sagte, ach du lieber Gott. Und wir haben dann beide am Telefon gerätselt, was haben wir denn verbockt? Und ich muss zu meiner Schande gestehen, es gab da eine ganze Reihe von Sachen, wo ich gedacht habe, ja, hätten wir nicht machen sauber sollen.
Okay, die zählen jetzt lieber nicht auf, ne? Weil sonst rufen sie morgen wieder an.
Ja, ich dachte, also das hätten wir vielleicht doch nicht machen sollen. Oder war da was nicht okay? Und wir hatten vorher eine Geschichte bei den Benediktinermönchen gemacht, haben wir bei den Benediktinern, und wir hatten uns, was auch stimmt, dass wir hatten da mit einem Benediktiner zu tun gehabt, der war so ein bisschen komisch, und wir haben uns danach im Innenhof tierisch über den kaputt gelacht. Mhm. Dann habe ich gedacht, hat das jemand mitgehört?
Aha.
Du weißt ja, wie das ist. Also natürlich, unter Journalisten sagt man ja auch manchmal Sachen,
ja, du musst,
wenn man unter das, sich ja, sind, die also nicht so sind wie...
Ja, das ist für die Sozialhygiene, das muss man manchmal. Man muss vieles, man muss ja oft die Kontenance wahren, wenn man gegen Menschen gegenübersteht, und manchmal muss es dann auch raus, ja.
Genau, also deswegen habe ich gedacht, das hat jemand gehört.
Ja.
Dann kam also Ricardo und wir sind ins Auto gestiegen und haben beide geglaubt, als wir am Vatikan ankamen, dass die Polizei da sagen wird, nee, also im Auto dürfen Sie ja nicht rein. Stattdessen checkte der unser Kennzeichen und sagte uns dann zum ersten Mal, wohin wir sollten. Also in das tiefste Innere des Vatikans, in die Akademie der Wissenschaften.
Aha.
Und während wir also da reinfahren, wurde Ricardo jetzt ganz nervös und hat gesagt, die nehmen uns fest, wir kommen hier nie wieder raus. überleg mal, wir sind in einem anderen Land. Und ich sagte, ja, ich weiß, dass wir in einem anderen Land sind. Er sagt, hier gilt noch nicht mal italienisches Strafrecht. Das stimmt.
Oh.
Er sagt, wenn die uns hier festnehmen, wer soll uns hier raushauen? Die amerikanische Armee? Keine Ahnung.
Dann muss
ich
sagen, ich deutsche
weiß
Diplomaten.
Es auch nicht. Und dann wurde er immer nervöser und sagte, ey, lass uns umdrehen. Er hat gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht. Wir müssen da. Für ihn war das ja auch wichtig, weil er gesagt hat, wenn der auch seine Akkreditierung verliert, da nicht mehr rein konnte, war das für ihn existenzbedrohend. Also eine ganz klare Geschichte. Und dann stiegen wir aus und Ricardo wurde dann richtig nervös und sagte, komm, ich hau jetzt ab. Und ich sagte, nein, wir gehen da jetzt rein. Und er sagte, was machen, wenn die uns Handschellen anlegen? Und dann sagte ich, es gibt im Vatikan nur zwei Zellen. Also entweder sperren sie uns beide in eine dann erzählen wir uns wenigstens was. Oder jeder kriegt seine eigene. Die liegen aber nebeneinander. Dann kann man so durch die Gitterstäbe reden. Ja. Und dann kamen wir also in diese Akademie der Wissenschaften. Da war ich noch nie gewesen. Das war das erste Mal. Es ist ein wunderschönes Gebäude. Also es liegt traumhaft mitten im Park des Vatikans. Es ist eine ganz tolle Villa. Und eine Sekretärin machte uns die Tür auf. Die kannte ich, Gott sei Dank. Das war eine von den Töchtern des legendären Angelo Gugel, der seine Töchter da untergebracht hatte im Vatikan. Und die kannte mich auch. Und war dann also auch ganz nett und sagte, ihr könnt da vorne parken. Und dann haben wir da geparkt. Und dann guckte sie mich allerdings mit einem Gesichtsausdruck an, dass ich dachte, das wird heute kein gutes Ende nehmen. Weil statt zu sagen, das, was im Vatikan üblich ist, wollt ihr einen Kaffee, setzt euch schon mal. Stattdessen sagte sie, nein, ihr seid in dem Raum jetzt erst einmal allein und der Chef kommt gleich. Und dann dachten wir, oh Gott, kein Glas Wasser, keine Begrüßung. Dann haben wir uns in diesen großen Raum gesetzt, ich und Ricardo. Sahen also, später habe ich immer mal davon geträumt, weil wir sahen schon so Schweizer Gardisten, die auf uns zustürmen und uns die Hände auf den Rücken binden. Und dann kam also der Chef rein, der Akademie der Wissenschaften, Bischof Sorondo, ein Argentinier, und explodierte, das war ein Choleriker, der explodierte sofort. Also statt zu sagen, hallo,
guten Tag,
gelobt sei Jesus Christus, wie auch immer, der ging sofort in die Luft. Und zwar beschimpfte der uns, ich würde mal schätzen, ungefähr 10 Minuten ohne eine einzige Pause.
Und mit Details oder einfach nur
mit
so?
Mit Details. Wir okay. seien das Allerletzte. Wir seien, Gott würde sich an uns rächen. Wir würden in der Hölle schon sehen, wo wir bleiben. Mhm. Wir hätten also den Heiligen Vater beschmutzt und die Beleidigung des Heiligen Vaters. Und da wurden wir dann langsam beide hellhörig. Ist im Vatikan ein Strafrechtsverfahren. Also wenn du den Papst beleidigst, ist das, du kannst in Italien den Papst beleidigen, so viel du willst. Auch in Deutschland. Mhm. Im Vatikan darfst du das nicht.
Aha.
Da gibt es noch den Strafrechtsbestand der Majestätsbeleidigung. Also, und ich dachte, oh Gott.
Und gab es denn irgendeine Erwähnung mal, dass das mit dieser Küchengeschichte?
Er warf dann also diese Fotos auf den Tisch. Ja. Ich hatte keine Ahnung, wo er die Abzüge hatte. Sagte, wir hätten den Papst also so übel. Und dann hat er also noch erzählt, also Benedikt XVI. Würde in seiner Arbeit alles unternehmen und Gottes Werk und die Liebe zu den Menschen und der Frieden auf Erden und alles das hätten wir gefährdet. Also den Frieden auf Erden, die Liebe zu den Menschen, alles das haben wir sozusagen pulverisiert durch diese Darstellung des Papstes in der Küche. Und dieser Fotograf, der neben mir saß, Ricardo, sei ein eben solcher Verbrecher wie ich.
Der hat aber die Fotos gar nicht gemacht, oder doch?
Nee, und jetzt auch aus der Kiste. Und jetzt würde es also Konsequenzen geben, dass uns die Ohren schlackern.
Die schlackerten schon.
Dann nach dem Redeschwall dieses Cholerikers, der also mehrfach auf den Tisch trommelte, immer wieder aufsprang und das war auch ein beeindruckend großer Mann. Also das war auch so jemand, der, von dem ich dachte, wenn der jetzt zuschlägt, dann liegst du hier auf dem Boden. Und bis ich endlich zu Wort kam und sagte, also mein Fotograf Ricardo hat schon mal damit überhaupt nichts zu tun, weil er hat diese Bilder gar nicht gemacht. Und diese Bilder sind vom päpstlichen Fotografen Arturo Mari. Und die waren einfach in einer öffentlichen Kiste. Und ich habe auch die Rechte gekauft.
Ja.
Dann ging der nochmal unter die Decke und sagte, also dass ich mich jetzt wagen würde, vor dem Bischof ihn so dreist zu belügen, das wäre noch viel schlimmer. Also in der Hölle werden also besondere Plätze sowieso für Lügner und für Leute, die den Papst beleidigen, nochmal extra. Und das sei eine öffentliche Beleidigung und die Botschaft für Frieden und Freiheit in der Welt durch den Papst sei gefährdet. Ein Wortschwall ohne Ende. Oh. Dann kam er zum Schluss und sagte, also das Mindeste, was jetzt passieren würde, ist, dass wir den Akkreditierungsentzug bekämen, also beide den Vatikan nie wieder betreten dürften. Dass man uns also auch, es müssten Konsequenten geben, auch auf anderer Ebene. Und dann flogen wir da raus.
Meine Güte, nochmal.
Dann gingen wir mit schlotternden Knien zum Auto zurück und fuhren aus dem Vatikan raus und waren beide
Ich bin ja sprachlos, ja.
Sprachlos, weil es war beruflich für unsere, jetzt nicht nur für unsere, weißt du, das ist im Vatikan, ist für mich ja kein Spaß, sondern das ist ja mein Lebensinhalt gewesen.
Die Vorstellung, dass du dann nicht mehr in Petersdom darfst oder so, das geht ja nicht.
Ja, nicht nur nicht in Petersdom, keine päpstlichen Reisen, keine Pressekonferenzen, kein Zugang mehr. Das war existenzbedrohend.
Ganz,
das war klar, mein Job war erledigt, das war's.
Und ganz Rom war gegessen. Also zum einen waren da die Fotos, Papst mit Champagner in schicker Küche und so, sieht so ein bisschen aus nach dem Motto, hier lässt es sich der Papst gut gehen. Und wie war der Text? Hing es auch am Text oder hing es nur an den Bildern?
Nur an den Bildern.
Okay.
Also da stand Küchenparty drüber.
Ja, okay. Aber stand ja noch irgendein Fließtext, irgendein Begleittext?
Nee, das stand nur, hier feiert der Papst. Nee, das war eigentlich ganz harmlos.
Ja, das war eine Zeitung, die auch nicht so viel Buchstaben brauchte.
Genau. Es war eine Zeitung mit wenig Buchstaben. Und richtig war, es ging nur um die Bilder.
Ja.
Wir hatten in dem Wortschwall des Bischofs zwischendurch immer wieder gesagt, wir haben die Rechte erworben und wir haben die aus der Kiste, der öffentlichen Kiste.
Hattest du dazu einen Beleg?
Natürlich hatte ich einen Beleg. Ja. Er hat dazu immer nur gesagt, Lüge, 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 und das würde ganz übel. In der Woche danach rief mich der damalige Pressechef an, der Vollstrecker, der dann sagte, also Andreas, du hast da jetzt ein ganz massives Problem. Das ist jetzt also nicht so ein kleines Problem, sondern die Beleidigung des Papstes auf eine solche Art und Weise ist also schwerwiegend. Mhm. Das ist auch mit böser Absicht passiert. Herabsetzung des Staatschefs, da ist ja das Staatsoberhaupt auch des Vatikans. Und ich war geistig eigentlich dabei, meine Koffer zu packen und habe gedacht, du brauchst einen neuen Job.
Also, und Blutdrucksenker zu nehmen wahrscheinlich.
Genau, Hamburg, was weiß ich, Platzwart auf einem Campingplatz.
Ja, schreibst über Hasenzüchtervereine in der Nordheide, so.
Wenn dich eine Lokalzeitung nach dieser Geschichte überhaupt wieder jemals nehmen würde. Und zwei Tage später klingelte wieder das Telefon. Diesmal war der Bischof selber am Telefon und sagte, er erwarte mich und den Fotografen noch am gleichen Tag wieder im Vatikan. Dann habe ich Ricardo angerufen und habe gesagt, wir müssen wiederkommen. Dann hat Ricardo gesagt, ich komme nicht mit. Die nehmen uns fest. Und ich gesagt, nein, das machen wir trotzdem.
Taucht schon unter, Fluchtauto, geheime Wohnung.
Genau, ich habe gesagt, wir müssen das machen. Er hat gesagt, nein, wir hauen ab. Ich habe gesagt, nein, wir hauen nicht ab, wir fahren dahin. Und wir sind dann also auch wieder mit dem Auto dahin gefahren. Und diesmal haben geparkt, wieder vor der Akademie der Wissenschaften. Uns hatte bei dem ersten Besuch der Bischof schon insofern Angst eingejagt, weil er sagte, wir hätten uns das jetzt auch mit der Akademie der Wissenschaften verdorben. Und da sind die Chefs, mehrere Nobelpreisträger, also auch Stephen Hawking, sagt er wahrscheinlich was, also ja, dieser berühmte Physiker, die waren alle Mitglieder dieser Akademie der Wissenschaften. Mhm. Und uns war also nicht nur suggeriert worden, dass wir den Papst beleidigt hatten, Gott beleidigt hatten, Jesus Christus beleidigt hatten, sondern auch die wichtigsten Wissenschaftler der ganzen Welt, die zu dieser Akademie gehören, die hatten wir auch beleidigt, also durch unser Verhalten. Dann steigen wir aus dem Auto aus, dann kommt diese strahlend lächelnde Sekretärin auf uns zu, die gesagt, die ich ganz gut kannte und sagte, also ob wir lieber ein Wasser wollten oder einen Kaffee oder dann sage ich zu Ricardo, also entweder ist das die Henkersmahlzeit.
Und ja, oder der Wind hat sich gedreht.
Oder irgendwas ist passiert. Und dann sind wir da rein und dann saß dieser Choleriker Sorondo an dem gleichen Tisch, an dem er also immer, auf den er immer wieder getrommelt hatte, und sagte dann für mich und Ricardo vollkommen überraschend: Ich bitte um Vergebung.
Oh.
Und dann sagte ich: Also, ich bin da ganz flexibel, ich habe ihn schon vergeben, alles klar, wir brauchen da gar nicht weiter drüber reden.
Ja.
Und dann erzählte er die Geschichte. Und die Geschichte war also so: Er wohnte auf der Via Aurelia. Das ist eine lange Straße, Ausfallstraße, ist eine der berühmtesten Straßen der Welt, weil die verband im römischen Antiken Reich Rom mit der Provence. Also es ist eine der wichtigsten Straßen, die es in der Geschichte Europas gibt. Via Aurelia, nach diesem römischen Soldaten Aurelio. Und der wohnt an dieser Straße. Und wenn du diese Straße hochfährst heute, siehst du, dort ist ein Küchengeschäft neben dem anderen. Also wenn du eine schicke Küche in Rom kaufen willst, fahren die Via Aurelia. Dort wohnte Bischof Sorondo. Der kam morgens einmal die Treppe runter und sah dort einen Unternehmer, der moderne, sehr teure Küchen verkauft. Und sagte dann, ach, wissen Sie übrigens, der Papst hat eine Wohnung mit einer Küche, die ist total heruntergekommen. Die ist aus den 50er Jahren. Da fliegt den Nonnen irgendwann der Gasherd um die Ohren. Die Kaffeemaschine geht nicht. Der Kühlschrank ist kaputt. Und dann hat dieser Küchenhersteller gesagt, also Das ist überhaupt kein Problem. Wir organisieren Spender, die dem Papst eine nickel-nagel-neue Küche spenden. Mhm. Dann ist Sorondo zu Josef Ratzinger gegangen und hat dem Papst gesagt, Heiliger Vater, passen Sie mal auf, Sie kriegen eine neue Küche. Und dann hat der Papst gesagt, ja, okay. Und dann haben diese Spender eine ganz tolle, nickel-nagel-neue Superküche in dieser päpstlichen Wohnung eingebaut. Und als Dankbarkeit dafür gab es eine kleine Feier und da stand also Josef Ratzinger und mit dem Champagnerglas und die Spender dieser Küche. Mir war nie klar geworden, wer die Leute auf dem Foto eigentlich waren. Jetzt war mir das klar. Das waren die Spender, die waren eingeladen worden zu dieser Party. Glas Champagner, Nigelnagel, neue Küche, alles
Häppchen.
Gut. Häppchen. Und der Haken an der Geschichte war, dass der Fotograf damals diese Foto aus Versehen in die falsche Kiste sortiert hat.
Du hast den natürlich, bevor irgendjemand am richtigen Ort ist, in dem Moment als Erster rausgefischt.
Richtig. Und dieser Bischof hatte jetzt aber im Vatikan nachgefragt, ob meine Darstellung der Dinge, dass ich die Rechte dieser Bilder regulär erworben hatte, stimmen könnte. Und die haben gesagt, ja, der hat die. Und dann hat er gemerkt, der kann überhaupt nichts dafür.
Ja,
und der Fotograf kann noch viel weniger dafür. mein Kumpel Ricardo machte dann leider bei diesem Tischgespräch den Fehler zu sagen, naja, das war das einzige Mal, dass wir unschuldig waren.
Dann sagte
Sorondo aber nicht, wieso, was habt ihr denn noch gemacht, sondern beließ es dabei und war also wahnsinnig freundlich und hat sich dann gesagt, mir tut das so leid, ich habe euch so zusammengefaltet, ich bin Choleriker, ich bin aus Argentinien, ich bin aus Buenos Aires, mein Charakter ist eben der, der ist und ich weiß, dass ich ungerecht zu euch war, ich weiß, dass ich hier rumgebrüllt habe, meine Sekretärin hat mich später noch angepfiffen und gesagt, selbst wenn die schuldig sind und das ist ja auch nicht schön, dass sie den Papst verunglimpft haben, aber dass sie die so zusammenbrüllen, das ist auch nicht gut. Und als die Sekretärin dann erfahren hat, die konnten überhaupt nichts dafür, hat die gesagt, also jetzt müssen sie wirklich mal was tun, weil so geht das nicht. Und dann hatte sich die ganze Geschichte also aufgeklärt. Wir sind also nicht verhaftet worden, sondern aus dem Vatikan rausgefahren. Und dieser Bischof hat dann im Laufe der kommenden Monate und Jahre immer wieder mal Kontakt zu mir unterhalten. Ich bin dann mal, also manchmal liefen wir uns einfach über den Weg.
Und aber er hatte keine Küche organisiert.
Nein, er sagte dann, Andreas, wie geht's dir denn? Komm, wir gehen noch mal einen Kaffee trinken. Der fühlte sich mir gegenüber schuldig.
Ich ahne jetzt den Bogen zu meiner Eingangsfrage.
Richtig. Und wir waren dann, ich würde jetzt sagen, befreundet ist übertrieben, aber ich hatte das Privileg, das haben viele Kollegen von mir dann auch ganz schrecklich gefunden. Also wenn wir durch den Vatikan laufen, diese Akademie der Wissenschaften ist ein Sperrbezirk, da kannst du nicht hin. Die Gendarmen stoppen dich sofort, wenn du in diese Richtung gehst. Und wenn ich mit Kollegen im Vatikan war, dann bin ich in Richtung Akademie der Wissenschaften gegangen und die anderen sagten, du stopp, die Polizei, die nimmt dich fest, wenn du da weitergehst. Und da stand dann immer Gendarme und sagte, ach, Sie sind doch der Freund von Sorondo, bitte kommen Sie, der freut sich, wenn Sie ihn besuchen.
Also ein Anschiss verbindet du.
Genau, und die anderen Kolleginnen dachten immer, das gibt's doch nicht, also du darfst da hier rumlaufen und wir dürfen das nicht. Warum eigentlich? Das habe ich nie erzählt. Ich habe gesagt, diese Kirchenparty hat mir fast den Kopf gekostet, aber dann irgendwie...
Herrlich.
So war das. Und dann steht Jorge Mario Bergoglio im Jahr 2013 nach dem Rücktritt von Josef Ratzinger auf der sogenannten Benediktionsloggia vor der Peterskirche. Und ich denke, das gibt's ja gar nicht. Ein Argentinier aus Buenos Aires.
Aber ganz kurz, was ich jetzt gar nicht verstehe, ne? So Kardinäle wählen den ja. Auch wenn er natürlich von Gott gewählt ist. So weiß ich ja inzwischen alles. Aber wenn der so vorher immer so knatterig war, so ein grumpy old man und mit niemandem geredet hat, wieso wollten die denn alle haben?
Weil sie nach dem Pontifikat von Josef Ratzinger, das nicht so wirklich erfolgreich war, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, das war jetzt nicht so unbedingt der Brüller, wollten sie sich erst einmal Zeit nehmen, um zu überlegen, wohin geht's in der Geschichte der Kirche eigentlich.
Okay.
Und Jorge Mario Bergoglio, das wussten alle, hatte eine schwere Lungenoperation gehabt, war 76 Jahre alt und sah auf den allerersten Blick aus wie ein klassischer Übergangspapst, also schwer krank.
Also nach dem Motto, den mal ganz
sehr
kurz.
Sehr alt, der macht das jetzt ein halbes Jahr, zwei Jahre. In der Zeit können wir uns sortieren, wird es Kardinalskollegien geben, bereden wir, wohin soll die Kirche nach Ratzinger. Aber das Problem war ja dieser Rücktritt. Das Problem ist ja ganz einfach. Wenn die Päpste ihrem Ende zugehen, wie bei Johannes Paul II., wie Paul dem VI., dann ist das ja immer eine ziemlich lange Zeit. Also Paul der VI. War lange sehr krank, Johannes Paul der II. War sehr lange krank. Das heißt, in dieser Zeit bilden sich die Kardinäle natürlich eine Meinung und sagen, okay, dieses Pontifikat neigt sich dem Ende zu. Mhm. Dann sind Jahre meistens dazwischen, wo man sagt, naja, lass uns schon mal beraten, was wollen wir, wohin geht das? Aber der Rücktritt von Ratzinger kam so plötzlich.
Aber du hast es doch vorhergesehen.
Ja, ich habe es vorhergesehen. Hast du das nicht vorhergesehen?
Ja, ich habe es vorhergesehen. Der Prophet. Ja. Prophet des Vatikan.
Komm, das müssen wir kurz erklären, sonst wissen wir es uns
nicht. Ja, genau. Also erklär mal eben.
Ich war auf dem Petersplatz an dem Abend, an dem Josef Ratzinger gewählt wurde. Und du weißt mittlerweile zwischen dem Moment der Wahl, also dem weißen Rauch, der aufsteigt, wo man weiß, der Papst ist gewählt, und dem Augenblick, bis der Papst auf den Balkon kommt. Also der Protodiakon sagt, Annuntio vobis gaudium magnum, ich finde euch eine große Freude, wir haben einen neuen Papst. Vergeht etwa eine halbe Stunde. Ich bin auf dem Petersplatz, weißer Rauch. Ein Team des Bayerischen Rundfunks kommt auf mich zugerannt und sagt, Englisch, Sie sind doch der Papstexperte, Wahnsinn, hier sind gerade Millionen Deutsche live an dem Fernsehschirm, Papstwahl, Sie sind der Experte, da ist der weiße Rauch, wer ist der nächste Papst? Und in dem Moment dachte ich, wärst du bloß zu Hause geblieben, weil jetzt konnte man nur verlieren, weil wenn ich jetzt sage, die Wahrheit gesagt hätte, ich habe keine Ahnung, du weißt ja, ich lebe davon, dass ich Bücher über Päpste schreibe, dann hätten alle Leute gedacht, wieso soll ich von dem nochmal ein Buch kaufen? Der hat ja keine Ahnung. Das zweite war, wenn du jetzt den falschen Namen gesagt hast, wäre das noch schlimmer gewesen, hätten nach der Papstwahl alle gesagt, naja, der hat ja total keine Ahnung, also war ich in einer klaren Zwickmühle. Auf der anderen Seite dachte ich, das Zeichen, dass Josef Ratzinger den Kreuzweg im Kolosseum gebetet hat, am Karfreitag, an dem Tag, an dem Papst Johannes Paul II. Einfach nicht mehr konnte, da musste er ja einen Kardinal aussuchen, der statt seiner ins Kolosseum ging, zu dem Karfreitagskreuzweg, und dass die Wahl ausgerechnet auf Josef Ratzinger gefallen war, das war schon ein Zeichen, das deutete, das ist mein Mann. Und deswegen habe ich gedacht, der hat bestimmt Chancen, und sagte dann im Fernsehen, ja, der nächste Papst ist Josef Ratzinger. Dann kam tatsächlich Josef Ratzinger auf den Balkon, was für meine Karriere nicht schlecht war.
Aber ganz kurz, du hast doch auch mehr oder weniger vorher schon gesagt, dass das der erste Papst sein wird, der zurücktritt. Und nicht der erste, aber zumindest, dass der sich... War das nicht so? Oder
ja, das war so bei deinem,
zu viel
das war bei deinem Kollegen Hinnert Baumgarten in der Sendung das rote Sofa. Das stimmt. Ich wusste, dass Josef Ratzinger ein Kardinalskollegium einberufen hatte und hatte einen Mann, der Präfekt des päpstlichen Hauses gewesen war, James Michael Harvey, zum Kardinal ernannt und nach St. Paul von den Mauern wegbefördert. Und das war eine sehr, sehr ungewöhnliche Beförderung, weil Harvey in diesem Job eigentlich noch mindestens 10 Jahre hätte bleiben müssen. Als ich dann rausstellte, dass diesen Job Monsignor Genswein bekam, war eigentlich klar, es musste einen Grund geben, dass Josef Ratzinger seinen Sekretär unterbrachte. Ja, und es gab eigentlich nur einen, nämlich den Rücktritt.
Ja.
Und deswegen habe ich bei Hinnert Baumgarten in der Sendung gesagt, also ich glaube, der Papst wird zurücktreten. Was damals, ich weiß noch, dass der NDR damals ganz glücklich war, weil die haben, glaube ich, diesen Filmschnipsel 100.000 Mal verkauft, weil ich der Einzige war im deutschen Fernsehen, überhaupt im Fernsehen gesagt, der Papst wird zurücktreten. Damals hatte das keiner auf der Rechnung, weil der letzte Papstrücktritt war ja im Jahr 1221 gewesen, also über 700 Jahre vorher.
Ja, gut, man muss halt die ganzen Fäden drumherum so ein bisschen kennen und beobachten, klar.
Genau, also gut. Jetzt wird es aber verquatscht. Ja. Also,
wir wollten vor ungefähr 40 Minuten, war die Eingangs...
Oh Gott.
Vor ungefähr 40 Minuten haben wir so überlegt, so komm, in dieser Folge reden wir mal einfach so über Franziskus, einfach von den Anfängen bis zum Schluss. Wir sind jetzt, also er ist jetzt in unserem Gespräch noch nicht mal Papst.
Ja, so es tut herrlich. Mir furchtbar leid.
Nein, das liebe ich ja so daran.
Es tut mir leid. Also wie gesagt,
Also wir waren ja da, dass das fiese ist. Die wollten eigentlich den nochmal eben kurz so zwischendurch dahin setzen, weil alle überrascht waren.
Richtig. Ja. Und dann kommt also Franziskus auf dem Balkon, Jorge Mario Bergoglio, und ich werde diesen Moment nie vergessen, ich stand auf dem Petersplatz, es war arschkalt, das weiß ich noch, und der damalige Zeremonienchef wollte ihm die Stola umhängen. Das muss der Zeremonienchef aus dem einfachen Grund. Ein Papst, auch ein Priester kann nur segnen, wenn er diese Stola umhat. Hast du bestimmt, ach nee, hast du wahrscheinlich noch nicht gesehen, bei Beerdigungen, immer wenn ein Papst einen Segen erteilt, muss er diese Stola umlegen.
Okay.
Und der Papst musste jetzt ja nun, da er neu gewählt war, die Menge segnen, also musste er die Stola umlegen. Und der Zeremonienchef will also Franziskus diese Stola umlegen und er sagt, will ich nicht. Dann sagt der Zeremonienchef, Sie sind der neue Heilige Vater, Sie müssen diese Stola umlegen. Sagt er, nein, ich will die nicht. Und dann sagte der Zeremonienchef, Heiliger Vater, jetzt legen Sie diese verdammte Stola endlich um, weil Sie
verdammt
müssen.
Verdammt hat er nicht gesagt.
Nein, aber die Geste war so, dass er sagt, einmal hat das versucht, Papst will nicht. Zweimal, Papst wieder nicht. Dreimal, Papst wieder nicht. Und ich sagte, was soll denn das? Und dann klärte Franziskus das auf, weil er stellte sich auf den Balkon und sagte so an die Menge, jetzt segnet erst einmal ihr mich, statt ich euch.
Ach,
und damit war klar, das ist ein ganz neues Pontifikat. Also ab dem Moment wusste ich, jetzt fängt ein neues Zeitalter an. Und habe natürlich das getan, was du dir jetzt schon denken kannst. Noch am gleichen Abend rufe ich Sorondo an und sag, ey, pass mal auf, wir beide sind mal aneinander geraten und du hast mich zur Sau gemacht. Jetzt komme ich bei dir vorbei. Du bist aus Buenos Aires. Du hast mit Jorge Mario Bergoglio zusammengewohnt. Du hast ihn gekannt, sein ganzes Leben lang. Ich möchte alles über den neuen Papst wissen. Und dann hat er gesagt, okay, komm vorbei. Okay. Dann bin ich am gleichen Abend zu ihm in die Akademie der Wissenschaften gefahren und dann haben wir 4 Tage lang, glaube ich, sein ganzes Leben. Also von der Geburt, seine Krankheit. Sorondo wusste alles. Er wusste,
aber wieso hatte der so viel Zeit? Hat er nicht auch einen geregelten Tagesablauf?
Der hatte einen geregelten Tagesablauf, aber ich habe eben das Messer an die Brust gesetzt und habe gesagt, also mein Lieber, du hast mir damals, ich habe das alles nochmal genau geschildert, also ich habe nicht schlafen können, meine Frau wollte sich scheiden lassen.
Ja, dein Blutdruck
der Hund hat nicht gefressen.
Ja.
Der Blutdruck war im Eimer. Ich war kurz vor dem Suizid. Das warst alles an dem, was du schuld. Du nimmst dir jetzt Zeit.
Du hast mir schon den Platz in der Hölle reserviert.
Richtig, so. Platz in der Hölle. Ich sah mich da schon brennen. Und, und dann hat er gesagt, okay, okay. Und hat dann wirklich, also das, dafür bin ich ihm noch heute dankbar, 4 Tage lang, also alles erzählt. Diese Eisenbahner, Einwandererfamilie Bergoglio, die aus dem Piemont kommt, die mit, also zu einer ganz normalen Einwandererfamilie gehörte, aus Wirtschaftspflicht, Flüchtlinge würde heute man wahrscheinlich sagen. Und er wusste zum Beispiel ein Detail, das muss ihm irgendwann Bergoglio mal erzählt haben, die Oma von Jorge Mario Bergoglio als, die Mutter von Jorge Mario Bergoglio hat bei der Flucht den ganzen Besitz, den die Familie hatte, in ihren Mantel eingenäht. Das war alles, was die hatten. Die sind dann zu einem entfernten Verwandten nach Buenos Aires gekommen und gleich in eine Wirtschaftskrise. Die sind also waren bitterarm. Und ab diesen ersten Schilderungen der Familie von Jorge Mario Bergoglio war mir eigentlich eines von Anfang an klar, dieser Papst wird sich, solange er kann, für Immigranten einsetzen und zwar ohne jede Bedingung. Also aus dieser ganzen Immigrantenfamiliengeschichte kam also eins ganz klar raus. Er hat das selber miterlebt, also mit seiner ganzen Familie, mit seinem Vater, seiner Mutter, hat dieses Elend, in einem anderen Land zu sein, wo man keinen Fuß fassen kann, wo es also wirtschaftlich ganz schwierig war, wo es schwierig war, auch legal. Polizei, kannst du dir alles vorstellen. Diese ganze Geschichte, das hat diesen Mann, wer immer dieser Papst auch ist und was immer er auch vorhat, er wird jemand sein, der sich für die Migranten einsetzt. Das war glasklar.
Darum ist er ja auch nach Lampedusa als erste Reise.
Genau, gleich, ne? Der hat ja sofort so ein ganz wichtiges politisches Statement gemacht. Ich meine, das weißt du in Deutschland besser als ich. Das Thema Immigration ist ja nicht nur in Deutschland, aber in ganz Europa ein ganz heißes Thema, gibt ja keinen Zweifel. Da scheiden sich ja wirklich die Geister, da scheiden sich die Parteien, wie auch immer. Als Bergoglio da eine ganz klare Sache machte und sagte, Immigranten aufnehmen ohne jede Bedingung, Menschen, die auf ein besseres Leben hoffen, denen müssen wir helfen. Da war völlig klar, in welche Richtung das geht. Und das Zweite, was natürlich toll an diesen Schilderungen von Sorondo war, das war für mich völlig neu. Also ich hatte mich natürlich für die Kindheit und Jugend von Johannes Paul II. Interessiert im Laufe der Jahre. Und das war schon spannend, weil der hatte ein Theatertalent, der wollte immer Schauspieler werden.
Hat ja fast geklappt.
Ja, hat. Nein, ich würde weitergehen. Ich sage, ja. Es hat geklappt, ja, ne? Weil wenn der vor dieser Bühne stand, dachte ich jedes Mal, der hat wirklich dieses Talent gehabt und das auch ausgeübt. Also der war ein begeisterter Schauspieler. Und das Zweite war, er war ja auch wirklich mehrfach verliebt. Er hat ja keinen Hehl daraus gemacht und hat das immer wieder gesagt. Hat gesagt, ich muss mal ganz ehrlich, wenn ein Priester sich nicht einmal in seinem Leben verliebt, dann hat er seinen Beruf verfehlt. Mhm. Also das war spannend. Ja. Das war in der Lebensgeschichte von Josef Ratzinger schon viel weniger spannend. Vielleicht lag es auch daran, dass es eine viel tragischere Geschichte war. Krieg, dann eingezogen, Flakhelfer, das war alles nicht so lustig wie bei Johannes Paul II., obwohl da auch der Zweite Weltkrieg eine große Rolle spielte, weil er ja Zwangsarbeiter gewesen war und von einem deutschen Armee-LKW so schwer verletzt wurde, dass man fast um sein Leben fürchtete. Und er sich in einem erzbischöflichen Palast in Krakau verstecken musste, weil die Nazis Priester erschossen. Das war alles tragisch. Mhm. Und jetzt kam also diese Jugendgeschichte von Bergoglio aus dem Mund von Sondoro. Und die war völlig anders.
Ne? Aber verliebt war er auch.
Der war auch zweimal, hat also gesagt, es gibt also zwei ganz heiße Liebesgeschichten. Da war er also hin und weg. Und vor allem, das war noch toller, also glühender Fußballfan für einen Verein in Buenos Aires und hatte in Nachtlokalen gearbeitet und auch viel Tango getanzt. Und dann dachte ich, wie geil ist das denn? Das ist jetzt mal ein ganz anderer Papst. Bei Johannes Paul II., wie gesagt, war das alles noch sehr akademisch, also Theaterspielen, der hatte so klassisches Theater gespielt, aber Tango tanzen, der hatte dann in einem Nachtclub gearbeitet, ein Papst, der in einem Nachtclub arbeitet, wie geil ist das denn?
Ja.
Gut. Da war ich also schon mal ganz begeistert und Sorondo erzählte dann halt auch von dieser schweren Krankheit. Da wurde mir auf einmal klar, warum sie ihn gewählt hatten. Er sagte, der ist dann sehr schwer an der Lunge erkrankt. Das ist eine Operation gegeben, hat sie haben einen Teil des Lungenflügels entfernen müssen. Und dann habe ich gedacht, okay, die Kardinäle wussten, der hatte mal als Kind eine sehr schwere Krankheit. Offensichtlich wollten sie einen Übergangspapst. Da wurde mir das zum ersten Mal klar, als er das erzählte. Und dann erzählte er halt von dieser nicht ganz klaren Berufung zum Priester. Das war für mich hochsympathisch. Johannes Paul II. Hatte ja auch nicht erst Priester werden wollen. Der hat ja auch gedacht, ich werde Theaterschauspieler. Das hat ja nicht geklappt. Wurde dann Priester, weil er glaubt, dass Gott ihn gerufen hat. Ratzinger war das von Anfang an klar, schon als Kind wollte der Priester werden. Und dass ich jetzt einen Papst vor mir haben würde, der eigentlich gar nicht hatte Priester werden wollen, das fand ich super, weil der war also Chemielaborant gewesen und hatte auch darüber erzählt, und das wusste Sorondo auch, also wie er da gearbeitet hat und dass er das eigentlich ganz gut fand. Dann kommt diese schwere Krankheit, also die lebensbedrohlich war. Und da hat ihm dann Jorge Mario Bergoglio auch erzählt. Er sagte, Angst gemacht hat ihm nicht der Arzt, der gesagt hat, das ist lebensbedrohlich, sondern er sagte, Angst gemacht hat mir der besorgte Blick in den Augen meiner Mutter, weil als die mich angeguckt hat, wusste ich, das ist wirklich gefährlich. Das ist, die ist jetzt nicht nur ein bisschen besorgt und sagt, reiß dich mal zusammen, sondern das ist lebensgefährlich. Und danach, ich glaube, dass diese Krankheit nicht unwichtig war für diese Berufung. Und er ist dann halt, hat dann alles abgebrochen. Die Liebesgeschichten, wurden nichts. Er hat aber uns gegenüber in seinem Gefolge immer wieder mal auf die Frage, haben Sie eigentlich jemals eine Frau geküsst? Nie deutlich Nein gesagt. Also, das wussten wir nicht genau. Auf jeden Fall war klar, dass das ein ungewöhnlicher Mann war. Und dann fängt also seine Berufungszeit an. Dann fängt an, erzählte er, dass er bei den Jesuiten eintreten wollte, dass er Missionar werden wollte unbedingt, und zwar ausgerechnet in Japan. Das war also ein großes Ziel. Und dann erzählte er auch diese für mich hochspannende Geschichte, wie dieser Superstar der Jesuiten, der wird also ganz, ganz früh Chef der Provinz. Also die Orden haben sogenannte Provinzen. Und er ist also ganz früh Chef dieser Provinz in Argentinien. Dazu gehört nicht nur Argentinien, sondern einige andere Teile Lateinamerikas auch. Also ist ganz früh Boss, hat also ganz einen kometenhaften Aufstieg und erlebt dann etwas, das fand ich noch sehr viel spannender als diesen kometenhaften Aufstieg, einen gnadenlosen Absturz. Das hatte damit zu tun, er war Chef der Jesuiten und zu dem Zeitpunkt gab es in Argentinien eine Militärdiktatur, weißt du bestimmt. Und während dieser Militärdiktatur sind zwei Priester, die in den Armenvierteln von Buenos Aires gearbeitet haben und Kontakt hatten zu der Guerilla-Organisation, die es damals gab, Die wurden von dem Militär verhaftet, gefoltert, eingesperrt und nach einer ganz schlimmen Zeit in den Foltergefängnissen der Militärjunta wieder freigelassen. Frei, ja. Und man schrieb dem Chef der Jesuiten das als Schuld zu. Also es gab einige, auch die beiden Pater, haben gesagt, der hat uns verraten. Der hat uns an die Militärjunta verraten. Wir hatten Kontakt mit dieser Guerilla-Organisation, diesem sogenannten Motoneros. Und der hat uns an die Militärs verraten. Wie auch immer, der Ruf des Jesuitengenerals war so schwer beschädigt, dass er abgeschoben wurde in einen völlig unbedeutenden Ort für die Jesuiten, Cordoba in Argentinien. Und dort war er gar nichts mehr. Also er durfte nicht mehr den Gottesdienst lesen, er war nur noch Beichtvater und war eigentlich am Ende.
Okay, und wie hat er sich denn da wieder rausgearbeitet?
Und für mich war, du weißt ja, ich erzähle gerne Geschichten, schreibe gerne Geschichten.
Ist mir schon mal aufgefallen, ja.
Ich schreibe gerne Bücher, ich habe 19 Bücher geschrieben, ich liebe es, Bücher zu schreiben. Und das war jetzt natürlich eine Steilvorlage, weil... Ja. Du kennst sicher den Rocky-Film.
Natürlich, klar.
Menschen lieben Rocky-Dramaturgien. Der Mann von ganz unten.
Ja, die klassische Heldengeschichte.
Ganz oben.
Natürlich,
richtig.
Funktioniert genau. Immer. Das ist, letztendlich werden doch 80% aller Bücher danach aufgebaut und Filme und Musicals und was weiß ich nicht alles. Ja.
Genau. Ja. Also von ganz unten der Boxer Rocky, der einfach nur ein Immigrant ist mit einer Freundin, die auch nicht besonders ansehnlich ist, wird also ein Superstar. Und das triggerte mich natürlich, weil ich dachte, Wahnsinn, der war mal ganz unten. Und dann erzählte mir auch dieser Bischof ausführlich diesen Konflikt mit dem Jesuitenorden, dass er sagte, also die Vorbehalte gegen Bergoglio waren dann also so massiv, dass er um Erlaubnis bitten musste, überhaupt eine Messe zu lesen. Sondern der wohnte dann, ich habe mir dann Fotos besorgt, in einer Zelle, die war an Kargheit echt nicht zu übertreffen. Und Aufstiegschancen innerhalb des Jesuitenordens gleich null. Also es war klar, der war am Ende.
Ja.
Ich habe mir dann immer die Szene vorgestellt. Die hat mir der Papst, also die hat Franziskus mir dann später sogar mal erzählt. Damals war das aber nur in meiner Fantasie. Ich habe gedacht, wenn dieser Jesuitenpater am Ende der Welt, das sagte Franziskus übrigens selber, ich bin der Papst am Ende der Welt. Dieser Mann am Ende der Welt in diesem Caf Cordoba, in diesem kleinen Kloster, wenn der mal im Radio oder im Fernsehen eine Papstmesse gesehen hat, dann muss das für ihn doch unvorstellbar weit weg gewesen sein. Also so weit weg wie für uns der Mars.
Ja, total.
Dass
ja.
Dieser abgeschobene Pater deprimiert, frustriert, jemals diesen Aufstieg schaffen könnte, das war ja unmöglich. Also aus mehreren Gründen. Erstens, es hatte noch nie einen Jesuitenpater gegeben, der Papst geworden ist. Das gab es nicht, in der ganzen Geschichte nicht. Und es hatte einen Grund, weil nur die Jesuiten, das ist der einzige Orden in der katholischen Kirche, müssen ein extra Gehorsamsgelöbnis gegenüber dem Papst schwören. Kein anderer muss das.
Ach, das wusste ich nicht. Okay.
Nur die Jesuiten müssen, wenn sie also sich zum Pater, wenn sie die Profess ablegen, wenn sie Pater werden, schwören, absolutes Gehorsam gegenüber dem Papst. Und das ging natürlich nicht. Man hat gesagt, kein Jesuit kann je Papst werden, weil der müsste sich ja selber Gehorsam schwören. Das funktioniert ja nicht. Also noch nie war ein Jesuit Papst geworden, noch nie war ein Mann vom amerikanischen Kontinent Papst geworden. Deswegen waren die Aussichten, dass dieser gescheiterte Beichtvater in Cordoba diesen Sprung schaffen könnte, einfach unglaublich. Das war unfassbar.
Ja, und ich meine, das muss er jetzt. Wie lange hat er dann gebraucht, um da wieder rauszukommen, dann irgendwann Bischof zu sein und so?
Dann passierte etwas, das war, ja, du weißt so, ganz viele Menschen, also jetzt auch die Gäste, mit denen ich hier in Rom rumlaufe, sagen zu mir ganz oft immer die gleiche, stellen mir ganz oft die gleiche Frage. Sie erzählen diese ganzen Geschichten über die Kirche, haben ihr ganzes Leben damit zugebracht eigentlich. Glauben Sie an Gott? Sie wissen auch diese ganzen Schattenseiten. Ich sage, ja, ich weiß diese ganzen Schattenseiten und ich weiß, wie viel da schiefläuft und ich weiß, wie viel Gottloses dort ist. Ich weiß, wie viel Rache, wie viel Hass, wie viel... Uneinsichtigkeit, wie viel Rückständigkeit, das ist mir klar. Ich kenne diesen Laden. Aber es gibt auch Momente, da denke ich, das ist so etwas wie eine Spur Gottes, Und bei Bergoglio habe ich wirklich immer diesen Eindruck gehabt, dass vom Ende der Welt ein Mann gerufen wird, der hat dieser Kirche dann später wahnsinnig gut getan hat, aber der wirklich keine Chance hatte. Wie kommt es dazu? Jetzt kommen wir endlich zu dem Turning Point in der Rocky-Dramaturgie.
Wen hat er geboxt?
Rocky hat ja dann ganz viel trainiert, das weißt du, der kennst ja diesen Film, der läuft dann ja mit dieser tollen Musik immer rum.
Ja,
und so.
Ja, genau, Eye of a Tiger und so.
Genau. Ja, und ganz dann, genau. Ja. Genau, genau. Und das ist bei Bergoglio ein bisschen ähnlich. Er hat nämlich ein unglaubliches Glück, eine Schicksalswendung, die mit ihm überhaupt nichts zu tun hat. Er kann überhaupt nichts dafür. Papst Paul VI. Ist zu dem Zeitpunkt Papst in Rom. Und Paul VI. Hat ein massives Problem mit dem Jesuitenorden, weil er der Meinung ist, alles, was jesuitisch ist, ist kommunistisch. Das sind alles Kommunisten. Es gab zu dem Zeitpunkt in Lateinamerika eine sehr große Bewegung der Theologie der Befreiung. Das sagt dir wahrscheinlich was. Und das war, also sagt dir nichts, okay, erkläre ich dir. Das ist eine ganz einfache Geschichte im Grunde. Lateinamerika ist leider heute noch der Kontinent oder der Teil des amerikanischen Kontinents, in dem die Unterschiede zwischen sehr arm und sehr reich am größten sind.
Ja.
Es gibt so etwas wie in Deutschland einer sozialen Marktwirtschaft dort nicht. Es gibt Menschen, die sind wirklich so bitterarm, dass sie hungern. Und es gibt so unvorstellbar Reiche, sowohl in Mexiko als auch in Brasilien, als auch in Argentinien.
Auch Kolumbien auch, ja.
Kolumbien, die Schere zwischen Menschen, die sehr wohlhabend sind, also Milliarden besitzen, und Menschen, die Angst haben vor dem Hungertod, das gibt es eigentlich leider in weiten Teilen Lateinamerikas. Also nur in Rio de Janeiro gibt es 500 Slums. Also ich lasse mich jetzt hier nicht über die Armut in Lateinamerika aus. Das ist einfach so.
Ja, klar.
Und das hat natürlich eine Auswirkung auf die katholische Kirche gehabt. Und in der katholischen Kirche war es so, dass Orden, die sich ja lange mit Indigenen auseinandergesetzt hatten, wie die Jesuiten, die hatten schon seit Jahrhunderten diese Haltung zu sagen, dieser Unterschied zwischen extrem reich und extrem arm und, das muss man leider auch sagen, zwischen sehr weiß und nicht sehr weiß, der ist riesig. Diese Jesuiten waren mit den Päpsten deswegen schon beieinander geraten, sehr lange her, das war schon im 17. Jahrhundert. Damals gab es den Streit, ob die spanischen Siedler in Lateinamerika die Indigenen versklaven dürfen, ja oder nein. Warum wollten die versklaven und warum in einigen Ländern in anderen nicht? Es gab eine große Sklaverei in Brasilien, das ist übrigens das letzte Land der Welt, das Sklaverei abgeschafft hat im 19. Jahrhundert. Schlicht und einfach deswegen, weil die Plantagen, die es in Brasilien gibt, sehr viele Handwerker brauchten. Mhm. Also Kaffee, Kakao, alles das, was du in großen Plantagen anbaust, dazu brauchst du einfach viele Leute. Mhm. In Argentinien war der größte Teil der Produktion Fleisch, Weiden. Gauchos, hast du bestimmt schon mal gehört.
Klar.
Aber wenn du Kühe weiden lässt, brauchst du nicht viele Leute, weil die Kuh wartet von ganz alleine. Und wenn du die irgendwann schließlich schlachten willst, weil du Steaks machen willst, brauchst du auch nicht so viele Leute. Aber in einer Plantage,
klar,
ist dir klar, ne? Also säen, ernten, die Pflanzen, brauchst du jede Menge Leute. Okay. Deswegen gab es in einigen Teilen Lateinamerikas von den weißen Siedlern großen Druck, dass Sklaverei erlaubt wird. Der Jesuitenorden hat damals schon gesagt, wir können die Indigenen nicht einfach wie Tiere behandeln und die zur Sklaverei freigeben. Mhm. Deswegen haben die sogenannte Reduktionen aufgebaut. Das waren Staaten, also das waren nicht nur zwei Farmen. Das waren riesige Gebiete, groß wie ein Land, wie ein Staat. Paraguay war ein Beispiel, wo also diese Fabriken aufgebaut wurden und wo die Indigenen geschützt vor den weißen Sklavenjägern produziert haben. Also die haben Luxusgüter produziert, Kaffee produziert, Kakao produziert, Zucker produziert und waren geschützt vor den weißen Sklavenjägern. Dann kommt es zu einer sehr traurigen Episode des Vatikans, weil die spanischen und die portugiesischen Großgrundbesitzer kommen zum Papst und sagen, wir brauchen jetzt mal eine Grundsatzentscheidung. Dürfen wir die Indigenen versklaven, ja oder nein? Und der Papst trifft leider die völlig falsche Entscheidung und sagt, ja, sie dürfen sie versklaven. Mhm. Dann kommt es zu einem innerkirchlichen Konflikt, die Jesuiten verteidigen, auch mit Waffen, es hat da Kriege gegeben,
krass,
gegen die weißen Sklavenbesitzer, richtige Kriege, also das waren jetzt nicht zwei, drei Auseinandersetzungen, sondern also die haben sich wirklich mit Armeen gegenseitig bekämpft.
Wusste ich nicht, ist ja, also, ja.
Deswegen nur ganz kurz, hatten die Jesuiten schon sehr lange eine Tradition, dass die Indigenen zu schützen sind. Mhm. Das war nicht denen nicht gestern eingefallen, sondern schon vor 300 Jahren. Ja. Und das Ergebnis war, dass die Jesuiten auch jetzt in einem Land, in einem modernen Lateinamerika, wo der Reichtum und die Armut immer weiter auseinanderklafften, sagten, okay, das geht nicht. Wir müssen uns engagieren. Und die beriefen sich auf etwas, das ist in der Kirche sehr, sehr alt, aber sehr, sehr spannend. Es ging um Thomas von Aquin, großer Philosoph, mittelalterlicher Philosoph, hat an der Hochschule in Paris gelehrt, ganz wichtiger Mann. Und der entwickelte eine Strategie, die ist heute hoch umstritten, steht aber in seinen Schriften. Und da steht eigentlich was ganz Simples. Und Thomas von Aquin sagt, also pass mal auf, wenn es einen Zustand gibt in einer Gesellschaft, der so aufgebaut ist, dass man gar nicht verhindern kann, dass ständig gesündigt wird, dann ist es gerecht, mit Waffengewalt gegen diesen Zustand vorzugehen.
Aha, interessant.
Und die Jesuitenpater haben gesagt, genau dieses von Thomas von Aquin beschriebene ist jetzt eingetreten. Der gesellschaftliche Zustand, dass die sehr Armen immer ärmer werden und die sehr Reichen immer reicher, sorgt für eine ständige Sünde. Nämlich Tote durch Hunger, Tote durch keine Chancen. Deswegen müssen wir mit einer Revolution, also auch mit Waffengewalt, diese Gesellschaft stürzen. Und jetzt gab es also jede Menge Jesuiten, die haben sich dem auch angeschlossen. Es gab Jesuiten, die haben die Waffengewalt abgelehnt. Es gab Jesuiten, die haben gesagt, wir müssen das durch Beten und Gottesdienste erreichen. Aber es gab diesen Konflikt innerhalb der Jesuiten. Und das passte Paul dem VI. nicht. Und der hat gesagt, die sind ja alle Kommunisten, die wollen Revolution, die wollen Umsturz. Einige von denen sind sogar bereit, mit Waffengewalt gegen die Gesellschaft vorzugehen. Die Potentaten, das waren damals ja ganz oft Diktatoren in Lateinamerika, haben sich dann in die Kirche gewandt und haben gesagt, wir sind ja total fromm. Ich weiß nicht, du erinnerst dich sicher an Augusto Pinochet.
Ja, ja, klar.
Den Diktator in Chile, die dann gesagt haben, also wir gehen ja in die Kirche, wir sind ja fromm, aber diese komischen revoltierenden Indigenen hier, also die müssen wir irgendwie im Schach halten. Und so kam es also zu diesem Konflikt und der leider auch dadurch sich verschärfte, dass die Päpste in Rom überhaupt keine Ahnung hatten, wie das
in Lebenswirklichkeiten gar nicht.
Ganz genau, die hatten keinen blassen Schimmer, wie das in diesen armen Vierteln in Lateinamerika wirklich zuging. Und so spitzte sich das Ganze immer weiter zu. Und erst Paul der VI. Hatte Probleme mit dem Jesuitenorden. Die hatten allerdings einen General, der war auf der Seite der Umstürzler auf eine gewisse Art und Weise. Der hat gesagt, also der kannte Lateinamerika auch, die müssen, haben ein Recht, darüber nachzudenken, dass diese Verteilung von Arm und Reich falsch ist. Und dieser General der Jesuiten war unantastbar. Mit dem hatte der Papst deswegen ein Problem, weil der galt als Heiliger aus einem zufälligen, aber wirklich sehr dramatischen Grund. Der war nämlich in einem Jesuitenkloster in Hiroshima gewesen, als die Atombombe fiel.
Also das ist ja, ich wollte einfach nur über Franziskus reden.
Entschuldigung.
Haben wir auf Plantagen und jetzt haben wir die Atombombe nochmal mit reingeholt. Meine Güte. Aber ich dachte, heilig wird man nur, wenn man schon gestorben ist.
Ja, aber weißt du, dieser Pater Pedro Arrupe war wirklich in dem Jesuitenkloster in Hiroshima, als die Atombombe gefallen ist. Der hat das nicht nur überlebt, also viele Jahrzehnte hat er noch glücklich gelebt, sondern er hat auch die ersten Opfer dieser schrecklichen Katastrophe versorgt in diesem Kloster. Und dieser Pater Pedro Arrupe, das habe ich mich immer gefragt, wie konnte der das überleben? Das war einfach ein sehr solides Steinhaus im Gegensatz zu diesen vielen leicht gebauten Häusern aus Holz und Pappe der Japaner. Deswegen hat der das überlebt und galt als ein Heiliger. Jetzt hatte also Paul der VI. Einen Helden gegen sich, wie gesagt, der den Atombombenabwurf überworfen hat. Der war aber gleichzeitig auf der Seite der Jesuitenpater, die rebellisch waren.
Und wo ist jetzt unser Bergoglio, wenn ich nochmal kurz eine kleine Brücke bauen darf?
Ja, jetzt kommen wir endlich dahin. Also wir haben jetzt diese Situation. Ja. Jesuitenorden ist rebellisch. Papst ist dagegen. Jetzt stirbt Paul der VI. Ganz kurzes Pontifikat von Johannes Paul dem I. Und Johannes Paul der II. Wird gewählt. So. Mhm. Und Johannes Paul der II. Hatte, wie du weißt, sehr schlechte Erfahrungen mit Kommunisten gemacht. Weil die hatten ihn in Polen gegängelt und eingesperrt. Und da gab es nichts als Ärger. Weißt du ja alles. Und erzählen wir vielleicht ein andermal.
Das tun wir alles ja auch schon mal erzählt.
Der hatte massenweise Ärger mit der kommunistischen
Stunden zu.
Ja, genau. Ich weiß, er erzählte immer ganz gerne, als er zur Papstwahl reiste, die ihn dann zum Papst wählen würde, haben die Kommunisten ihm ja einen Pass ausstellen müssen. Er hatte keinen Pass. Mhm. Die haben gesagt, wir stellen Ihnen jetzt einen Pass aus, Sie können Polen verlassen, dann nach Italien kommen, aber wenn Sie wiederkommen, dann rechnen wir ab.
Aber wir biegen jetzt nicht nochmal ab, sondern wir gehen zurück.
Wir sind jetzt, okay, das haben wir jetzt alles erklärt, wunderbar, alles prima. Gut.
Jesuiten,
Papst, jetzt Papst. Wird der Papst, der macht Hass die Kommunisten. Und jetzt kommt der Wendepunkt im Leben von Papst Franziskus. Weil der sagt, der Jesuitenorden ist ja total schwierig, unterwandert Kommunisten, was weiß ich. Aber einer von denen, den haben die selber abgeschoben. Und zwar ans Ende der Welt, in ein Kaff nach Cordoba.
Und dadurch den hat der mögen sich jetzt wieder... Nicht.
Und dann hat Johannes Paul II. Gesagt, der Loser... Den die da hingesteckt haben, der muss ja ganz anders ticken als der ganze Rest des Ladens. Okay. Und dann hat er gesagt, das ist mein Mann. Und dann kommen wir zu dem Punkt, der für Papst Franziskus der entscheidende Wendepunkt in seinem Leben war, weil jetzt ist er auf einmal auf der Startrampe nach ganz oben.
Gut, und jetzt kurzer Cut. Ja, wir haben jetzt eine Stunde, wir haben jetzt ihn eine Stunde lang zumindest auf die Startrampe geschoben. Wir wollten ursprünglich in dieser Stunde sein gesamtes Leben besprechen, nur für die Hörerinnen und Hörer daraus. Wir wollten über die aktuelle Afrika-Reise reden. Wir wollten die Unfehlbarkeit des Papstes auch nochmal klären, weil ein Hörer uns geschrieben hat. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Also tun wir.
Wir haben ihn doch jetzt schon auf der Startrampe.
Also ja, wir haben ihn auf der Startrampe, aber bis wir ihn nach Rom geschossen haben, das kann aber jetzt nochmal einen Moment dauern.
Ja, ich glaube, da machen wir noch eine Folge, oder?
Ich glaube, wir machen noch eine Folge. Ja, es oder? Tut mir Gibt's leid. Noch irgendwas Dringendes, Aktuelles, was wir besprechen wollen?
Der Papst, auch dieser Papst, Franziskus, war in Afrika, da war ich auch mit.
Ja, genau.
Und da sind wir aber leider lange noch nicht. Der ist ja gerade erst gewählt. Nee, also der ist ja noch nicht mal gewählt.
Der steht jetzt auf der Startrampe. Bis nächste Woche, glaube ich.
Ja, nächste Woche, das glaube ich auch. Aber wir können das ja jetzt in Häppchen machen. Also wir machen das nächste Mal wieder Franziskus. Aber ich meine, ist ja eigentlich ganz toll. Wir sind jetzt im Rocky-Film. Genau an der Stelle, wo der Cliff kommt und alle sagen, oh, jetzt kann ich auf keinen Fall aus dem Kino gehen.
Ganz
weil
genau.
Wie kommt der jetzt ganz nach oben? Und das würde ich sagen, erzählen wir das nächste Mal.
Boxhandschuhe hängen um seinen Hals, das graue Sweatshirt hat er noch an, bisschen verstrubbelt, Startrampe.
Genau, Eye of the Tiger läuft schon und der Mann, der in Cordoba noch in einer Zelle sitzt und gerade mal die Beichte abnehmen darf, der hat gerade eine Konstellation in Rom, dass die anderen Jesuiten nicht so gern gesehen werden und jetzt kommt seine große Chance.
Wie sollte ich das bis nächste Woche aushalten?
Ja, ich weiß nicht. Oh Gott, weißt du was, ich fürchte, ich habe mich furchtbar verquatscht in dieser Folge.
Meinst du?
Ja, ich glaube, ja.
Ach, ich fand das eigentlich ganz interessant. Also ich habe viel gelernt, muss ich sagen.
Ich finde, das ist irgendwie ist es ja auch eine ganz gute Franziskus-Memory-Sendung zu seinem Einjährigen, weil der hat sich auch so gern verquatscht. Das waren die besten Folgen in seinem ganzen Leben, immer wenn er sich verquatschte. Ich weiß noch, sein Lieblingsverquatscher, war, wir haben mit ihm über die Familienpolitik der katholischen Kirche gesprochen im Flugzeug und das ist echt wirklich gähnend langweilig. Dann sagen die Päpste immer das Gleiche. Ja, die Leute sollen heiraten, Kinder kriegen und so, weißt du, was das
ist. Und nicht verhüten und so.
Genau, und dann sagte in dieser Diskussion Papst Franziskus auf einmal, ja, ich möchte, dass die sich natürlich, dass die ihre Kinder großziehen und heiraten. Und dann sagt er, ja, und die sollen natürlich auch Kinder bekommen, aber ich will natürlich nicht, dass sie es treiben wie die Karnickel.
Wunderbar.
Das fand ich damals super. Ja, also in Memory an Franziskus, ich habe mich heute verquatscht. Du hast dich, heiliger Vater, du der oben im Himmel bist, die hast dich auch verquatscht.
Nur für dich.
Halte deine segnenden Hände über uns. Wir haben uns heute auch furchtbar verquatscht, aber wir haben den Anfang deines Lebens erzählt.
Genau.
Also, meine Lieben, nächste Woche geht's weiter.
Tschüss. Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion: Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin.
Redaktion: Kerstin Englisch.
Ausführender Produzent: Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.